Ihr Lieben, ich möchte gerne aus dem Johannesevangelium, aus dem 11. Kapitel, einige Verse lesen. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Wochenspruch, den der Ernst schon angesprochen hat, aus den Timotheusbriefen, wo Paulus sagt, Christus hat dem Tode die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Und das ist hier in Johannes 11 nun eine Bestätigung, eine Beglaubigung für diese Botschaft. Lasst mich aus diesem Kapitel etwas lesen. Das ist ein sehr langes Kapitel. Es ist einer der ausführlichsten Berichte, die es hier gibt. Es geht um die Auferweckung des Lazarus. Und das wird sehr, sehr ausführlich berichtet. Und da sind so viele Aspekte drinnen, dass es in einer Predigt nicht möglich ist, alles zu erwähnen. Ich möchte in Ausschnitten lesen. Also wir fangen an mit Kapitel 11, Vers 1 bis 3. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Jetzt Vers 5. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war, um dann später nach Bethanien zu gehen. Und jetzt von Vers 17 an. Als nun Jesus kam nach Bethanien, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem etwa 15 Stadien weit, das ist 3-4 Kilometer. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, in die Welt, der in die Welt kommen soll. Jetzt noch Vers 38 bis 44. Jesus nun, wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Und viele nun, Vers 45 noch, von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Ihr Lieben, das ist eine der außergewöhnlichsten Ereignisse im Neuen Testament, in den Evangelien, eine Begebenheit, die sehr, sehr ausführlich erzählt wird, einer der ausführlichsten Einzelbegebenheiten, die wir in den Evangelien finden. Und ich habe ja da einige Verse ausgelassen. In dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, da offenbart sich Jesus selber. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht eine Selbstaussage Jesu. Er sagt, ich bin. Und von diesem Satz aus entfaltet sich diese Geschichte nach vorne und nach rückwärts. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist der Höhepunkt der ganzen Begebenheit. Und daraufhin zielt diese Geschichte, und diese Begebenheit der Auferweckung des Lazarus ist eigentlich nur eine Beglaubigung für diese Botschaft. Jesus offenbart sich auch in dieser Handlung als derjenige, wie es im Timotheusbrief heißt, der dem Tode die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit hervorbringt. Aber das, was hier gemeint ist, das, was Jesus hier als Botschaft weitergibt, ist, geht über das hinaus, was er hier an dem Lazarus tut. Es geht eben nicht nur darum, dass er einen physisch gestorbenen Menschen wieder zum Leben erweckt. Er wird ja dann wieder sterben, der Lazarus, ja? Aber diese Auferweckung ist ein Zeichen für das, was Jesus an Leben bringt. Er hat dem Tode die Macht genommen und er setzt jetzt ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist noch nicht alles, was er an Leben bringt, dass jemand vom Tode auferweckt wird und jetzt sozusagen hier noch einmal eine Strecke hier auf dieser Erde weiterlebt, sondern es geht weit darüber hinaus. Und das ist das, was Jesus hier offenbaren möchte, mit einer Beglaubigung. Zeichen, die Jesus tut, die Wunder, die Jesus tut, die sind immer Bestätigungen, Beglaubungen für eine noch größere Botschaft, die über das hinausgeht. Wenn Jesus einen Menschen geheilt hat, dann ist es nicht nur ein Zeichen, ist es nicht nur eine Heilung an einem bestimmten Menschen, denn er kann ja wieder krank werden später, sondern es ist Heilung, wenn er das tut, ist ein Hinweis, ist eine Bestätigung, dass es einmal ein Leben geben wird, in dem es keine Krankheit mehr geben wird. Und jede Heilung, die da durchbricht, ist das. Und genauso auch mit Auferstehung. Wenn Jesus einen Menschen auferweckt hat vom Toten, ist es nicht nur ein Zeichen, dass er die Macht hat, jemanden wieder zum normalen Leben zurückzubringen, sondern dass er Macht hat, Leben zu geben, in Fülle Leben zu geben, bis in die Ewigkeit hinein. Ewiges Leben, das ist noch viel mehr, als wenn jemand wieder zurückkommt aus dem Tode in das irdische Leben hinein. Ihr Lieben, zur Geschichte, zu dieser Begebenheit. Es handelt sich hier um eine sehr berührende Geschichte, das muss man sagen, weil offenbar war die Familie, um die es hier geht, in einem sehr engen Nahverhältnis zu Jesus. Die Maria, die Martha und der Lazarus, das waren Geschwister, zwei Schwestern und ein Bruder. Und sie wohnten in Bethanien, nicht weit von Jerusalem entfernt. Und es ist offenbar, dass hier ein besonderes Nahverhältnis war. Und die Martha sagte auch zu ihm, wie sie kommt, und sagt, Herr, der, den du lieb hast, der ist krank. Also es ist irgendwie hier deutlich. Und nun, dieser Lazarus, der Bruder von den beiden, ist ziemlich krank, ist schwer krank, so dass die Martha und die Maria wissen, es ist wichtig, Jesus zu rufen, denn sie kannten ihn ja gut und sie wussten, dass er viele, viele Menschen geheilt hat. Und so läuft die Martha zu Jesus entgegen. Er war einige Tage Reisen weit noch entfernt von Bethanien. Wir wissen nicht genau, wo er war. Und lässt ihm nur ausrichten, also nicht die Martha, sondern sie schickt Boten. Nicht sie selber, sie schickt Boten hin und lässt Jesus sagen, du Herr, den du lieb hast, also diesen Lazarus, der liegt krank. Und das war eine Aufforderung natürlich, eine Einladung, dass er kommen würde. Und es wird geschildert, dass Jesus nicht gleich ging. Wir wissen nicht, warum. Offensichtlich steht da auch eine göttliche Weisung dahinter. Nicht jetzt, später. Es ist sicherlich eine Weisung vom Vater, weil Jesus hat immer das getan, was der Vater ihm gesagt hat. Und es klingt so in dieser Geschichte, obwohl es jetzt nicht so ausgedrückt wird, dass Lazarus sterben musste, bevor Jesus kam. Sonst hätte er ihn nicht vom Tode auferwecken können. Aber das war die Absicht Jesu. Und so hat er 2 Tage gewartet und hat sich dann sozusagen später auf den Weg gemacht. Und als er dann, es heißt ja dann, als er in Bethanien war, da stellt sich heraus, dass der Lazarus schon 4 Tage tot war und 4 Tage in der Gruft, also in der Höhle, in der Grabhöhle gelegen hat. Nun, als die Martha hört, dass Jesus nahe kommt, dass er schon sehr nahe war, läuft sie ihm entgegen. Jetzt läuft sie ihm entgegen. Und das Erste, was sie ihm sagt, Herr, wenn du da gewesen wärest, rechtzeitig heißt das, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ihr Lieben, wir dürfen das nicht verstehen als eine Anklage. Das ist nicht eine Anklage, sondern das, was Martha hier spricht, ist ein Ausdruck höchsten Glaubens. Sie sagt, sie weiß, wenn Jesus da gewesen wäre, ganz bestimmt wäre mein Bruder nicht gestorben. Ganz bestimmt hätte er ihn geheilt. So ist es zu verstehen. Also diese Martha ist bewundernswert für mich. Also die hat wirklich mit einem Glauben, aber jetzt ist er gestorben. Und jetzt ist die Frage, was jetzt? Und man spürt das ein bisschen durch in dieser Geschichte. Was jetzt? Die Martha weiß nicht recht, was sie jetzt sagen soll, was sie jetzt tun soll. Und jetzt kommt ein erstaunlicher Satz. Sie sagt zu ihm, ich weiß aber, dass wenn du den Vater etwas bittest, wird er es dir geben. Sie bittet nicht, dass Jesus den Lazarus auferweckt. Sie sagt nur mit aller Vorsicht, einem kleinen Hoffnungsschimmer, sie hat keine Ahnung, was Jesus jetzt tun würde und sagt, Herr, was immer du den Vater bittest, was immer jetzt dran ist, ich weiß es nicht, ich lasse es dir ganz über. Aber wenn du handelst, dann wissen wir, dass du im Auftrag Gottes handelst und er wird dir geben, was du von ihm erbittest. Und dann entfaltet sich ein Gespräch, das ist eines der schönsten Gespräche im Neuen Testament. Und in Klammern gesagt, es ist ein Gespräch von höchster Qualität, ein Gespräch mit einer Frau. Ich betone das, weil das war absolut ungewöhnlich. Dass Jesus mit einer Frau über Glaubensfragen spricht, war für die damalige Zeit ungewöhnlich. Das ist eines der wunderbaren Zeichen für Jesus, wie er die Frauen wertschätzt und sie gleichwertig sind in seinen Augen. Das hat sich nur dann im Laufe der Zeit anders entwickelt, aber das war nicht eine Entwicklung von Jesus her. Und er redet mit ihr nun, er nimmt sie voll ernst, er spricht mit ihr über Glaubensdinge wie auch mit anderen Frauen. Es ist interessant im Johannesevangelium, wie Jesus da gerade Frauen würdigt, mit ihnen über ganz wichtige Sachen. So dieses Wort, das Jesus dann ausspricht, spricht er zu einer Frau. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Eines der größten, gewaltigsten Worte, die es in der Heiligen Schrift gibt, spricht er zu einer Frau. Klammer zu. Jesus sagt nun in diesem Gespräch zuerst einmal zu der Martha, Martha, Lazarus wird auferstehen. Dein Bruder wird auferstehen. Nun, die Martha ist eine gläubige Jüdin. Sie ist eine von jenen, die daran geglaubt haben, dass am Ende der Zeit, am Ende der Tage, bei dem großen Gericht, dass es da eine allgemeine Auferstehung der Toten geben wird. Die einen zum Leben, die anderen zum Gericht. Nicht alle Juden glaubten das. Es gab Parteien, die Sadduzäer zum Beispiel, die haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Aber sie gehörte zu denen, die das ganz ernst genommen haben, auch aus dem Alten Testament heraus. Und sie hat Jesus geantwortet, ja, das wird einmal geschehen, am letzten Tag sozusagen. Und dann sagt Jesus in diesem Gespräch dieses gewaltige Wort, ihr Lieben, das ist so etwas Gewaltiges, wo ich nur sagen kann, Das müssen wir hören, immer und immer wieder neu. Das darf nie zu einer Selbstverständlichkeit werden, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Glaubst du das? Sagt er zu Martha. Und die Martha antwortet dann auch und sagt, ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Ihr Lieben, es gibt nur zwei Stellen im Neuen Testament, wo jemand eine Offenbarung bekommen hat, schon im Evangelium, bevor der Tod Jesu war, dass Jesus der Messias ist und dass er der Sohn Gottes ist. Das war Petrus, bei dem Petrusbekenntnis, wo Jesus seine Jünger fragt, was glaubt denn die Leute, wer ich bin? Und was glaubt dann ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Fast wortwörtlich hier dasselbe. Und das zweite ist die Frau, die Martha. Eine wirklich besondere Geschichte. Ich möchte das einfach nur auch versuchen, deutlich zu machen, welche Besonderheiten in diesem Text drinnen stehen. Und ihr Lieben, mit diesem Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist, wird eine neue Dimension in die Welt hineingebracht und hier natürlich zuerst einmal zu Martha oder und durch die Martha dann ins Evangelium und von daher in die ganze Welt, die diesem ganzen Thema Tod und Leben eine ganz neue Bedeutung gibt. Ihr Lieben, was Jesus hier sagt, ist zunächst einmal das. Er holt das Thema Auferstehung aus der fernen Zukunft in die Gegenwart. Er sagt nicht, ich werde einmal alle auferwecken, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er setzt sozusagen den Beginn der Auferstehung in die Gegenwart. Und er sagt damit, dass Menschen, das ist der zweite Satz, dann, wer an mich glaubt, der wird leben. Das heißt, diese Auferstehung bindet er an sich. Und sagt, in dem Moment, wo jemand zum Glauben kommt an mich, wenn jemand mir nachfolgt, der bekommt schon dieses Leben. Nicht erst irgendwann einmal, sondern in dem findet jetzt eine Auferstehung statt. Das ist das ganz Neue, was sozusagen in Jesus gekommen ist. Jesus wurde von Gott gesandt, um das Leben in diese Welt zu bringen. Und alle, die sich an ihm anschließen, empfangen das Leben aus der Hand Gottes. Und das ist hier sozusagen etwas, was ganz außergewöhnlich ist, wo Jesus zum Ausdruck bringt, ich bin das Leben. Und wenn du dein Leben an mich anschließt, dann hast du sozusagen eine neue Lebensqualität. Und deswegen spricht dann Paulus von dem alten Leben und dem neuen. Es gibt jetzt ein neues Leben. Und dieses Leben, das Gott, das Jesus schenkt, geht über, durch den Tod hindurch, auch wenn wir gestorben sind, wie es hier heißt, hinüber in das ewige Leben. Aber es ist Leben. Und das Leben hat den Sieg errungen über den Tod. Ihr Lieben, das ist eine gewaltige Botschaft, die von Jesus hier ausgeht, dass er sagt, wenn du dein Leben an mich bindest, stehst du auf der Seite des Lebens. Auch wenn du noch einen physischen Tod erleben musst, du bist auf der Seite des Lebens. Dieser physische Tod, der kann nicht dich aus dem Leben herausholen, das ich dir geben kann und das ich dir auch geben will. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Botschaft hier sozusagen gleich in den Mittelpunkt der ganzen Sache gerückt wird. Und so gleichsam wie um das zu demonstrieren, dass er dem Tode die Macht genommen hat, dass er der Schlüssel ist, wie es auch in der Offenbarung heißt, zum Leben. Er hat die Schlüssel des Todes. Das heißt, er kann aufsperren. Er kann Menschen aus dem Todeszustand herausrufen. Nicht nur im Sinne eines physischen, sondern in einem ewigen Zusammenhang. Und gleichsam, um das zu demonstrieren, setzt er sich jetzt ans Werk und geht zu dem Grab des Lazarus, um ihn vom Tode aufzuerwecken. Die Auferweckung des Lazarus ist nur, Entschuldigung, wenn ich sage nur, das ist was das ganz Gewaltiges, ja, aber es ist nur ein Zeichen für etwas noch viel Größeres. Für etwas, was jeden betrifft, der sein Leben an Jesus angliedert, dass er dieses Leben empfängt. Ihr Lieben, was Jesus an dem Lazarus getan hat, dass er ihn in einem gewissen Lebensalter, ich weiß nicht, wie alt er war, wieder zurückgebracht hat in dieses Leben, so dass er noch eine Zeit lang leben konnte, das hat nicht Jesus überall bei jedem getan. Das hat er zeichenhaft getan. Einmal die Tochter des Jairus und so weiter, aber ganz selten eigentlich. Und es sind nur Zeichen, es sind so Blitzlichter, in denen etwas aufhält von dieser gewaltigen Botschaft, ich bin die Auferstehung. Und du bekommst neues, ewiges Leben, auch wenn du einmal stirbst, denn der Lazarus musste ja auch wieder sterben. Aber das Leben, das du durch Jesus bekommst, das bleibt. Und so geht er nun, das heißt dann in dieser, an dieser Stelle, wo er dann nach Bethanien kommt und er findet dort die Trauergemeinde vor und sie weinen um den verstorbenen Lazarus natürlich. Und er geht dann zum Grab und er sagt, tut den Stein weg. Also ihr Lieben, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte mich der Schlag, darf ich nicht sagen, getroffen, aber es wäre etwas natürlich, wo man sagt, es hat jeder der Atem angehalten. Und die Martha, die ja zwischen Bangen und Hoffen war, aber trotzdem mehr Bangen, sagt zu ihm, Herr, was verlangst du da, wenn du den Grabstein wegnimmst, da kommt ein gewisser Duft heraus. Er ist schon 4 Tage tot. Die Verwesung hat schon begonnen, vor allem in einem Land wie Israel. Aber Jesus lässt sich nicht beirren. Und wie er der Stein weggerollt ist, da spricht er ein kurzes Gebet, das ist wunderbar. Und er sagt, danke Vater, dass du mich erhört hast. Er hat von Anfang an offensichtlich mit dem Vater über diese Situation des Lazarus gesprochen. Und ihn schon längst darum gebeten, dass er diesen Lazarus vom Tode erweckt und in Übereinstimmung mit ihm steht. Und dann sagt er weiter so in diesem Sinne, was ich jetzt tue. Die Leute haben zugehört. Das tue ich jetzt, damit die Menschen, die Umstehenden, glauben, dass du mich gesandt hast. Und das müssen wir jetzt verstehen. Dass du mich gesandt hast, das steht nicht dabei, ich sage es in Klammer, aber das ist die ganze Umfeld der Geschichte, dass du mich gesandt hast, dem Tod die Macht zu nehmen. Erlösung zu bringen. Und aus diesem Grunde tut er das. Ein Zeichen für das Größere, was er getan hat. Und dann Wirklichkeit geworden ist, durchgebrochen ist, besiegelt wurde, als er selber am Kreuz stand und auferstanden ist. Das war dann die letzte Besiegelung dieser Botschaft, die er jetzt schon verkündigt. Und dann kommt dieses gewaltige Wort. Und ich glaube, alle, die dabei gewesen sind, die werden diesen Ruf, der da in die Todeswelt eindrang, nie mehr vergessen. Lazarus! Komm heraus, er hat es gerufen. Lazarus, komm heraus aus der Todeswelt in das Leben. Das hat eine größere Bedeutung als nur diese irdischen Zusammenhang. Lazarus, komm heraus. Und ihr Lieben, ich glaube, dass das ein Ruf ist, der seit Jesus auferstanden ist, seit er gekreuzigt und auferstanden ist, durch die ganze Welt zieht. Lazarus, komm heraus! Ein Ruf, der von Jesus ausgeht, in sozusagen die Welt des Todes hinein, und Lazarus kommt. Er kommt eingebunden in Grabtücher, er wird wahrscheinlich so getrippelt sein, weil seine Füße eingebunden waren und um seinen Haupt war auch, und Jesus sagt dann, wickelt ihn aus, so dass er frei gehen kann. Das ist eine wunderbare Geschichte, ihr Lieben. Das wäre eine eigene Predigt. Wenn das neue Leben durchbricht, wenn das neue Leben beginnt, ist das neue Leben noch nicht entfaltet. Es muss erst ausgewickelt werden. Das ist so wie ein Anfangsgeschehen. Du kommst zum Leben, aber da sind noch so viele Bindungen, so vieles, was sich erst entfalten muss. Der zum Leben gebracht wurde, muss erst im Laufe der Zeit in dieses neue Leben hinein wachsen und entfaltet werden. Da müssen viele Bänder abgenommen werden, dass man in der Fülle dieses Lebens gehen kann. Dieses Lebens mit Jesus. Das ist ein eigenes, wunderbares Thema, aber das ist nur am Rande jetzt. Ihr Lieben, was ich sagen möchte, ist, dass hier Jesus sich darstellt und dass Jesus sich hier in einer wunderbaren Weise offenbart als derjenige, den Gott gesandt hat, dass er dem Tode die Macht nimmt und dass er Leben bringt. Leben aus Gott. Und das schaut ganz anders aus wie das natürliche Leben des natürlichen Menschen. Und deswegen hat das Paulus auch so deutlich verstanden. Und deswegen spricht er immer von diesem neuen Leben und stellt es in den Gegensatz zu dem alten Leben. Der alte und der neue Mensch, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und dieses neue Leben, so wie auch Paulus es beschreibt, es muss sich ja erst durchsetzen, es muss sich ja erst entwickeln. Daher zieht es an, das neue Leben. Ja, das ist dasselbe wie das Auswickeln von dem Lazarus hier. Und legt den alten, das alte Leben ab, aber dieses neue Leben ist jetzt schon da. Und dieses Leben ist jetzt schon die erste Auferstehung, die wir erlebt haben. Darf ich es einmal so sagen, ja? Die Auferstehung, das eigentliche Geschehen, ist jetzt schon passiert. Das, was wir noch erleben werden, das ist eine Vollendung der Auferstehung. Aber die Auferstehung selber ist ein gewaltiges Geschehen, das jetzt schon in einen Menschen hineinkommt und er mit neuem Leben beschenkt. So sagt Paulus, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Paulus im 1. Korinther 15, wo er über die Auferstehung Jesu spricht, er fängt zum Schwärmen an und am Ende dieses langen Kapitels über die Auferstehung, dann sagt er, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist deine Macht? Ihr Lieben, durch Jesus ist das passiert und es ist jetzt schon in unser Leben sozusagen hineingekommen. Dieser Rom, diese Auferweckung. Das heißt, Jesus, er offenbart sich als derjenige, auch in dieser Geschichte, schon vorweggenommen vor seiner eigenen Auferstehung, dass von ihm ein Strom des Lebens in diese Welt hineingeht. Und er ruft ununterbrochen, auch als Auferstandener, Lazarus, komm heraus. Er ruft das, Maria, komm heraus. Johannes, komm heraus. Er ruft die Menschen mit Namen. Andreas, komm heraus. Er ruft die Menschen beim Namen und will sie aus dieser Todeswelt herausrufen. Und dabei ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir wissen das, aber ich will es einfach noch einmal deutlich machen. Die Worte Tod und Leben bekommen bei Jesus eine neue Bedeutung, also nicht eine neue Bedeutung. Sie werden in ihrer Tiefe auch deutlich gemacht. Ihr Lieben, wir müssen das uns ganz bewusst machen in der Bibel, was Tod und was Leben ist. Ich sage so kurz und prägnant, wie es mir möglich ist. Tod ist, wie das Wort Leben, sind Beziehungsbegriffe. Tod heißt, man wird getrennt. Und Leben heißt, man wird versöhnt. Das ist die Definition von Tod und Leben. Tod in der Bibel heißt, jemand ist von Gott getrennt. Jemand, der von Gott getrennt ist, der nicht in Harmonie mit Gott lebt, ist tot. So schreibt es das ganze Neue Testament, ihr seid tot. Obwohl sie quick lebendig sind physisch. Aber sie leben in einem Todeszustand, auch wenn sie physisch sozusagen leben. Warum? Weil sie von Gott getrennt sind. Und so ist auch diese Welt eine todverfallene Welt, weil die Werte und die Systeme dieser Welt nicht in Übereinstimmung stehen mit Gott. Es ist eine tote Welt aus der Perspektive Gottes, getrennt von ihm. Und da die Ursache dafür, sagt Paulus sehr deutlich, ist die Sünde. Sünde und Tod sind Geschwister. Sie gehören zusammen. Durch die Sünde kam der Tod zu den Menschen in die Welt hinein und hat die ganze Welt geprägt. Und ihr Lieben, um diese Todverfallenheit zu lösen, aufzulösen, braucht es jemand, der die Sünde besiegt. Darum starb Jesus. Nur weil er die Sünde besiegt hat, hat er auch den Tod besiegt. Weil der Tod hängt sich an die Sünde. Der Tod hat keine Macht mehr, wenn die Sünde gebrochen ist. Darum ist Jesus gekreuzigt worden. Und darum ist er auferstanden, damit deutlich wird, er hat den Tod besiegt, dadurch, dass er die Sünde besiegt hat. Und damit hat er eine Türe geöffnet zum Leben. Und was heißt das? Zu einer versöhnten Beziehung mit dem Vater. Das ist Leben. Das ewige Leben, auf das wir alle einmal zugehen, ist ja nichts anderes als Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Es ist versöhntes Leben in Ewigkeit. Leben, das seine Qualität bekommt durch Gemeinschaft mit Gott. Das ist Leben. Und alles, was daraus folgt, sind nur die Folgen des Lebens. Aber das Leben selber heißt, ich lebe in einer harmonischen Gemeinschaft mit Gott. Und dazu hat Jesus die Türe geöffnet durch seinen Tod. Deswegen ist er der Schlüssel. Wenn wir unser Leben an ihn binden, dann haben wir das Leben. So wie im Johannesevangelium im 1. Kapitel, da wird ja Jesus gepriesen und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und zuerst am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alle diese Dinge. Und dann heißt es, und dieses Wort, in diesem Wort, immer ist gemeint mit Wort Jesus, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Also Jesus kam, wurde gesandt, um Leben zu bringen. Nämlich so ein Leben, wie es nur von Gott her möglich ist. Und das ist ein Leben in versöhnter Beziehung. Und das, ihr Lieben, wenn wir in einer versöhnten Beziehung mit ihm leben, durch Jesus, verändert alles. Stück für Stück wird unser Leben schon hier auf dieser Erde verändert. Es ist jetzt schon etwas. Und was ich jetzt noch zum Schluss sagen möchte, ist Folgendes. Dieser Ruf, der von Jesus ausgeht in diese Welt. Dieser Ruf in diese todverfallene Welt. Es ist der Ruf des Lebens in den Tod. Es ist der Ruf über Menschen, die im Todeszustand sind, dass sie aus dem Todeszustand herausgehen. Dieser Ruf erschallt in dieser Welt durch seine Jünger. So wie er damals zu dem Lazarus gesprochen hat, er selber, so ist es jetzt der Auftrag seiner Jünger, die selber das Leben schon empfangen haben. Also wir haben dieses Leben schon empfangen. Was für ein Vorrecht. Und nun möchte er, dass dieser Ruf, den er dem Lazarus zugerufen hat, im übertragenen Sinne, Lazarus, komm heraus aus dem Todeszustand, dass wir diesen Ruf weitertragen in die Welt. Die Gemeinde Jesu, jeder einzelne von uns, ist dazu berufen, diesen Ruf, diesen gewaltigen Ruf ins Leben hinein weiterzugeben und weiterzusagen. Ihr Lieben, wir sind heute die Stimme Jesu, so wie er damals persönlich gesprochen hat zu Lazarus, so spricht er heute durch uns, zu vielen anderen Menschen. Und nicht nur in das irdische Leben, sondern in das ewige Leben hinein, in das, was eigentlich mit Leben gemeint ist. Wir sind heute die Stimme, um die es geht, dass dieser Ruf in diese Welt hineingeht. Ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wir uns dieser Aufgabe stellen. Das ist unsere höchste Priorität. Durch unser Leben, durch uns soll dieser Ruf zum Leben in eine dunkle, todverfallene Menschheit und Welt weitergetragen werden. Und Jesus gibt seinen Jüngern letztlich auch diese Vollmacht. Wenn ihr in meinem Namen ruft, Lazarus, komm heraus, werden Menschen auferstehen. durch die Auferstehungskraft Jesu. Nicht, weil wir so mächtig sind, aber er gibt uns die Autorität. Und ihr Lieben, dieses Weitertragen des Rufes, das hat auf der einen Seite zu tun mit dem Lebenszeugnis, das wir geben durch Wort und Tat, dass wir andere Menschen auf Jesus hinführen, dass wir sie zur Umkehr führen, dass wir sie auf Jesus hinweisen, dass sie zurückkehren zu ihrem Vater im Himmel sozusagen. Aber es geschieht auch ganz besonders, und das möchte ich jetzt noch betonen, durch das Gebet. Ihr Lieben, wir haben in der kommenden Woche vor, 3 Gebetsabende zu haben. Und das, was ich jetzt sage, ist auch ein Stück weit Vorausschau oder Hinführung zu diesen 3 Gebetsabenden, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Ihr Lieben, durch das Gebet haben wir die Möglichkeit, dass wir das Leben, das Jesus geschenkt hat, in seiner Autorität zu proklamieren über diejenigen, die das Leben noch nicht haben. Ihr Lieben, unser Zeugnis, wenn wir Menschen begegnen und ihnen erzählen von Jesus oder vorleben, ist die eine Sache. Und das, was dieses Zeugnis begleiten muss, ist das Gebet. Und in diesem Gebet dürfen wir den Sieg Jesu über den Tod und über den Todeszustand, in dem Menschen sind, dürfen wir hervorrufen. Wir dürfen den Sieg Jesu proklamieren. Wir dürfen das Leben, das Jesus schafft, über einzelne Menschen proklamieren. Wir dürfen das auch tun über unsere Lieben, die noch nicht im Lebenszustand sind. Wir dürfen über ihnen das Leben proklamieren. Wir müssen nicht nur beten, Herr, hilf, dass sie zum Glauben kommen, sondern sagen, ich proklamiere das Auferstehungsleben über, und jetzt nennen wir den Namen. Wir rufen das aus. Wir können das ausrufen über unsere Familien. Wir können das ausrufen über Arbeitskollegen. Und wir können es aufrufen über Dörfer und Städte. Und ihr Lieben, in diese Richtung wollen wir in diesen Tagen auch gehen. Wir wollen uns neu vom Herrn sozusagen die Vollmacht schenken lassen, dass wir neben dem Aktionen dessen, was wir tun, um Menschen zu erreichen mit der Botschaft von Jesus, wollen wir auch dieses Leben proklamieren. Und wenn wir das in Übereinstimmung mit dem Willen Jesu tun, wird es zur Folge haben, früher oder später, dass das Leben durchbricht. Es beginnt damit, dass wir Zeugnis geben und dass wir proklamieren das Leben überall hin. Ihr Lieben, ich werde nie vergessen einen Traum, den die Uli vor vielen, vielen Jahren einmal gehabt hat, über diese Stadt Wiener Neustadt. Sie hat gesehen in diesem Traum, wie Jesus sich mit seinem Leib auf die Stadt Wiener Neustadt gelegt hat. Deckungsgleich. Und auf diese Art und Weise hat er der Stadt Leben eingehaucht. Und es war so, wie wenn eine Stimme sagen würde, so wie der Prophet Elia, auch der Elisa hat dasselbe getan, sich auf den toten Knaben der Witwe gelegt hat, die ihn einmal versorgt hat. Deckungsgleich, Hände auf Hände, Füße auf Füße, Mund auf Mund. So hat er sich draufgelegt auf den toten Knaben 3-mal und hat Leben in den toten Knaben eingehaucht. Ihr Lieben, das war ein prophetischer Akt. Das war wie wenn wir gerufen sind, und wir sind ja der Leib Christi, ja? Wir sind der Leib Christi in dieser Stadt. Dass wir uns auf diese Stadt legen und ihr Leben einhauchen. Dass wir den Lebensodem sozusagen in sie hineinhauchen. Und ihr Lieben, wir wollen nicht aufhören, sondern wir weiter dieser Verheißung und vielen anderen nachgehen und sagen, Herr, wir glauben, dass du diese Stadt erwecken möchtest, dass das Leben in diese Stadt hineinkommt und durchbricht. Und wir proklamieren dieses Leben. Wir lassen uns auf diese Stadt legen. Wir hauchen im Namen Jesu, weissagen wir, Leben über diese Stadt. Ihr Lieben, ihr kennt diese Geschichte, Bericht von der Auferweckung des Lazarus erinnert mich immer an Hesekiel 37. Wie der Prophet Hesekiel gerufen wird von Gott in einen Tal hinein, das voller Totengebeine war. Und diese Totengebeine waren verdorrt. Schon lange tot. Alles aus. Erinnert mich so, wie Jesus zum Grab kommt und die Martha sagt, Herr, er stinkt ja schon. Die Verwesung hat er schon eingesetzt. Was ist da noch zu machen? Da hört sich ja alles auf. Und Gott spricht zum Hesekiel und sagt, schau dir diese Totengebeine an. Glaubst du, dass die wieder leben werden können? Und so ein bisschen wie die Martha sagt auch der Hesekiel, ich weiß nicht so genau. Herr, du weißt es. Er sagt es nicht, ja, ich glaube dir, sondern Herr, du weißt es. Und dann gibt Gott dem Hesekiel einen Auftrag. Und genau das meine ich jetzt. Das ist eine Parallele zu dem, was Jesus getan hat und was wir tun dürfen. Er hat gesagt, Weissage über diesen toten, verdorrten Gebeine. Ihr verdorrten Gebeine, ihr sollt wieder leben. Ihr Lieben, das können wir tun im Namen Jesu. Ihr toten Menschen in Wiener Neustadt, in Neunkirchen, in Ternitz, überall, ihr sollt leben. Wir wollen das Leben proklamieren über ihnen. Und der Prophet tut das. Und es entsteht ein gewaltiges Rauschen und diese ganzen Knochen, die da liegen, die formen sich zusammen und werden sozusagen ein Gerippe und Zähnen kommt drüber und ein Körper entsteht. Aber das ist nicht genug. Das Leben, das Jesus und das Gott meint, ist nicht nur ein physisches Leben. Es ist ein Leben unter der Herrschaft Gottes. Denn dann sagt er, und das ist am besten, wenn ich euch das direkt noch lese, du kannst das auch aufschlagen, Hesekiel, Kapitel 37, Vers 11 bis 14. Und da sagt noch einmal Gott zu ihm, du sollst jetzt zu dem Odem weissagen, komm herbei aus den vier Winden, der Lebensodem, ja? Komm herbei auf diese tote Figur sozusagen. Und dann heißt es in Vers 10, da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden lebendig und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Und jetzt, das ist herrlich, und das erinnert mich hier an die Geschichte vom Lazarus. Und er sprach zu mir, Menschenkind, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet. Und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Ihr Lieben, so schaut's oft aus, wenn wir an Menschen denken. In unserer Umgebung, die sind total verdorrt. Da ist keine Chance, keine Hoffnung mehr. Es ist aus mit ihnen. Hoffnungslos. Es ist unmöglich, dass sie zum Leben gekommen. Die sind total kaputt und fertig. Da ist nichts mehr zu machen. Und dann heißt es, darum weissage und sprich zu ihnen, trotz dem, was ihr seht an Tod und an Verwesung. So spricht der Herr, siehe, ich öffne eure Gräber. Denkt an den Lazarus. Jesus sagt, tu den Stein weg, öffne das Grab. Und lasst euch aus euren Gräbern heraufkommen. Als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Öffne die Gräber und ich rufe sie heraus, so wie Jesus den Lazarus. Lazarus, komm heraus! So ist es eine Verheißung an ganz Israel, dass Gott reden wird. Israel, kommt heraus aus euren Gräbern. Und das meint eben nicht nur, dass sie wieder in ihr Land hineinkommen, das, was wir ja schon vor Augen haben. Und dann heißt es, lass es herauskommen als mein Volk und bringt euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt und werdet euch in euer Land setzen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Also durch das Leben, das sie bekommen, auch physisch, dass sie wieder in ihr Land zurückkommen, wird das neue Leben durchbrechen. Sie werden Gott erkennen und das hat mit dem Messias zu tun. Das ist die Verheißung. Wenn Gott zu seinem Volk ruft, komm heraus aus dem Todeszustand, dann nicht nur, dass sie in den Gräbern von Auschwitz sozusagen verstorben sind und dass es ganz gar aus ist mit dem Volk Israel, nein. Gott ruft das Volk zurück in sein Land, aber noch viel mehr, er ruft es zu sich, in den Lebenszustand, in die versöhnte Beziehung mit ihm. Und das geschieht durch den Messias, Jesus. Ihr Lieben, das ist eine fantastische Geschichte, die mich immer wieder ermutigt, dass wir auch wir das tun können. Ihr Lieben, wenn wir in der nächsten Woche zusammenkommen, wollen wir das tun. Ich spüre das, dass wir da eine wieder neu uns aufmachen dürfen, zu proklamieren. Und diesen Ruf freizusetzen als die Stimme Jesu, der gesagt hat, komm heraus, Lazarus, aus dem Todeszustand, hinein in das Leben. So dürfen wir zu Wiener Neustadt sprechen, Wiener Neustadt und ihr Menschen in Wiener Neustadt, kommt heraus aus eurem Todeszustand und kommt herein ins Leben. Das ist eine Proklamation, die die Auferstehungskraft Gottes freisetzen wird. Das erübrigt nicht Evangelisation und unser Zeugnis, das gehört zusammen. Aber so wie Gott hier sein Versprechen in die Wahrheit gebracht, er hat sein Volk zurückgeführt und er ist dabei, dieses Volk mit seinem inneren Leben, mit seinem göttlichen Leben, die messianischen Juden, die es ja schon 100.000, 200, 300.000 gibt heutzutage, sind ein Zeichen, da beginnt schon dieses Leben, neue Leben aus dem Messias. Es ist fantastisch. Und ihr Lieben, wir dürfen es auch proklamieren. Und Gott wird sich dazu stellen. Und das wird auch unseren Glauben stärken, dass wir sagen, ja Herr, wenn du sagst, wir sollen das tun, dann wirst du auch das, was wir aussprechen, in die Wirklichkeit bringen. Lasst euch einladen zu diesen nächsten Abenden am Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 19 Uhr. Braucht man nicht mehr ankündigen, gell? Also das ist sehr, sehr wichtig und kommt zahlreich. Ist wichtig, dass wir uns einklinken in diese herrliche Botschaft, dass Jesus den Tod überwunden hat. Amen. Herr Jesus, wir sind von Herzen dankbar, dass du ein Gott des Lebens bist, dass du den Tod überwunden hast. Und Herr, wir danken dir, dass wir dieses Leben empfangen durften und dass wir gewürdigt sind, dieses Leben weiterzugeben. Wir sind Lebensträger. Träger des Lebens, das du geschenkt hast, und es soll hinein in unsere Gesellschaft, es soll hinein in unsere Dörfer und Städte, es soll hinein in unsere Arbeitswelt, in unsere Schulen, wo immer wir sind, Nachbarn. Herr, wir wollen im Glauben, auch in den kommenden Tagen, wo wir zusammen sind, wollen wir wirklich im Glauben und in Übereinstimmung mit dir, in deinem Namen, in deiner Vollmacht, in deinem Auftrag, das Leben proklamieren. Über dem Tod. Denn diese todverfallene Welt und diese todverfallenen Menschen brauchen nichts dringlicher als Leben. Dein Leben. Und darüber preisen wir dich. Amen.